Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein schlechtes Zeugnis für die Bildungsqualität in Deutschland, das wurde heute ausgestellt. Laut einer neuen Studie gibt es nämlich 2018 erstmals nahezu bundesweit Rückschritte, zumindest aus Sicht der Wirtschaft. Außerdem berichten wir heute über eine neue Petition. Ulrich Wickert, Ulla Hahn und andere Prominente fordern darin, dass Deutschland mehr tun muss, um die Lesefähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Zunächst aber blicken wir gleich erstmal auf den deutschen Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen gerade das bestimmende Thema. Und aktuell wird wieder darüber diskutiert, ob vielleicht gut qualifizierte Asylbewerber zur Lösung des Problems beitragen könnten. Darüber sprechen wir mit einem Migrationsexperten. Ich bin Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Spurwechsel. Unter diesem Begriff wird gerade darüber diskutiert, ob bestimmte Asylbewerber vielleicht doch ins reguläre Zuwanderungsverfahren rüberwechseln sollten. Nämlich dann, wenn es um gut integrierte Ausländer geht, die außerdem als Fachkräfte in Deutschland benötigt werden. Die Diskussion darüber läuft kontrovers. Die einen sagen, klar, gut integrierte Fachkräfte, die brauchen wir in Deutschland. Die anderen kritisieren, dadurch würden sich die unterschiedlichen Ziele von Arbeitsmigration und Asylverfahren vermischen. Zum Thema gibt es heute übrigens auch ein paar neue Daten vom Statistischen Bundesamt. Ein deutliches Plus bei Ausbildungsverträgen gibt es nämlich gerade bei jungen Menschen aus Afghanistan und Syrien. Mit der Integration von Fachkräften in den Arbeitsmarkt kennt sich Thomas Liebig aus. Er arbeitet bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
So ein Spurwechsel, wie er gerade angedacht wird, erscheint er Ihnen sinnvoll?
Nun, prinzipiell ist es sinnvoll, die Arbeitsmigration klar von der Flüchtlingsmigration zu trennen. Allerdings ist es auch durchaus denkbar, gerade angesichts der Situation, die wir in Deutschland haben, unter bestimmten klar definierten und relativ strikten Bedingungen einen Spurwechsel zu ermöglichen für Personen, die ihr Leben selbstständig verdienen, das heißt, die hinreichendes Einkommen haben und unter auch anderen Gesichtspunkten, Sprache und so weiter, gut integriert sind. Dann wir dürfen nicht vergessen, dass es diese Regelung bereits gibt, allerdings hauptsächlich für langjährig Geduldete, die bereits seit 8 Jahren oder länger in Deutschland leben.
Dann schauen wir zunächst mal auf den Stand der Dinge. Wie gut sind denn Geflüchtete bisher so auf dem deutschen Arbeitsmarkt integriert?
Nun, die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge läuft langsam an. Nach den aktuellen Schätzungen, die vorliegen, ist ungefähr jeder Vierte in den Arbeitsmarkt integriert. Das ist doch nicht verwunderlich, denn diese Personen sind ja eben gerade nicht nach Deutschland gekommen, um hier als Fachkräfte tätig zu sein, in erster Linie aber aus Arbeitsmarktgesichtspunkten, sondern sie sind aus Fluchtgründen gekommen, um hier Schutz zu finden. Und deshalb haben sie natürlich ganz andere Voraussetzungen wie ein typischer Arbeitsmigrant.
In welchen Bereichen gäbe es denn trotzdem vielleicht Chancen für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt?
Und viele der Geflüchteten haben relativ gute handwerkliche Fähigkeiten, weil das in ihren Ursprungsländern sie häufig in solchen Tätigkeiten waren. Auch hier ist in Deutschland der große Bedarf da. Allerdings ist häufig eine Anpassungsqualifizierung erforderlich, weil eben die Tätigkeit dort nicht hundertprozentig vergleichbar ist mit den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarkts, beispielsweise in der Autoreparatur oder auch in der Elektronik und in anderen handwerklichen Bereichen.
Und wo liegen so die größten Probleme beim Ankommen hier in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt?
Nun, die wichtigste Voraussetzung ist zunächst einmal die deutsche Sprache. In Befragungen, die wir gemacht haben, gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, kam ganz klar heraus, dass das wichtigste Problem gegenwärtig ist in der Integration der Flüchtlinge. Die Arbeitsmarktintegration in erster Linie doch auch eine gewisse Sprachkenntnis erfordert, die Flüchtlinge in der Regel trotz der Basiskenntnisse, die sie in den Integrationskursen bekommen haben, häufig noch nicht haben.
Gibt es da größere Unterschiede, je nachdem aus welchem Land ein Asylbewerber kommt?
Nun, gibt es länderspezifische Unterschiede, aber vor allen Dingen natürlich hängt das sehr stark vom Qualifikationsniveau der Flüchtlinge ab. Das wiederum ist sehr eng verbunden mit dem Ursprungsland der Flüchtlinge. Die Flüchtlinge aus Afghanistan haben häufig nur einen relativ geringen Bildungsstand, wohingegen die Flüchtlinge aus Syrien häufig eher im mittelqualifizierten Bereich sind und Gruppen wie beispielsweise die Iraner auch sehr viel höher qualifizierte Personen sich darunter befinden.
Um all das besser zu regeln, soll es auch ein neues Fachkräftezuwanderungsgesetz geben. Wie müsste so ein Gesetz aussehen, damit die Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt besser funktioniert?
Nun, zunächst müssen wir ganz klar sagen, dass dieser Bereich klar zu trennen ist von dem Bereich der Flüchtlingsmigration und hier wirklich wir Vermengungen vermeiden sollten, auch in der Wahrnehmung und in der Kommunikation. Wichtigstes Kriterium für die Arbeitsmarktintegration und damit auch für die Auswahl der Arbeitsmigranten, die nach Deutschland kommen, wird auch hier die deutsche Sprache sein. Bislang ist das Zuwanderungsrecht sehr stark auf formale Qualifikationen abgestellt und nur sehr wenig wird die Sprache berücksichtigt. Offiziell im Zuwanderungsrecht ist überhaupt keine Sprachkenntnis erforderlich für die Arbeitsmigration. Das ist aber das, was die Arbeitgeber verlangen. Und das ist auch das, was für die langfristige Integration in die deutsche Gesellschaft entscheidend ist.
Migrationsexperte Thomas Liebig war das von der OECD. Wir haben über die Integration von Geflüchteten auf dem deutschen Arbeitsmarkt gesprochen. Darüber wird gerade viel diskutiert unter dem Begriff Spurwechsel. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Einmal im Jahr bekommen die deutschen Bundesländer ein Zeugnis ausgestellt, und zwar vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und im neuen Bildungsmonitor 2018 gibt's aus Sicht der Wirtschaft kaum gute Noten. Bundesweit haben demnach nahezu alle Bundesländer Rückschritte gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Bewertet wurden unter anderem die Verfügbarkeit von Ganztagsschulen, die Schulabbrecherquoten und der Anteil von Schülern, die von Bildungsarmut betroffen sind. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
Im Bildungsmonitor 2018 stehen die üblichen Verdächtigen unter den Ländern wieder auf den oberen Plätzen. Sachsen, Thüringen und Bayern haben aus der Sicht der Wirtschaft die leistungsfähigsten Bildungssysteme, gefolgt von Baden-Württemberg auf Platz 4, Hamburg auf Platz 5 und dem Saarland auf Platz 6. Die Schlusslichter bilden Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und schließlich auf Rang 16 Bremen. Insgesamt beklagen die Autoren der Studie Rückschritte in der Schulqualität in fast allen Bundesländern. Mit Ausnahme von Berlin und Schleswig-Holstein hätten sich alle anderen 14 Länder im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Das sei ein dramatisches Ergebnis, erklärte Hubertus Pellengar, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die den Bildungsmonitor in Auftrag gibt.
Sorgen macht uns vor allem die Situation bei der Schulabbrecherquote, die zunimmt, vor allem unter Ausländern, und eben zu einer Erhöhung der Bildungsarmut führt. Dazu kommt der Integrationsbedarf von Migranten, sowohl von Zuwanderern aus der EU, die immer noch eine sehr große Gruppe sind, als auch bei Flüchtlingen. Und deshalb muss ich hier etwas tun. Ein weiter so darf es nicht geben.
Mit ihrem jährlich veröffentlichten Bildungsmonitor blicken die Autoren vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln bewusst mit bildungsökonomischem Blick auf die Bildungssysteme. Denn, so Studienleiter Axel Plünnecke, es gehe auch um die Sicherung von Fachkräften in Zeiten großer demografischer Herausforderungen.
Wir schauen also, inwieweit das Bildungssystem einen Beitrag leistet zum Thema Wohlstand, aber auch zum Thema Aufstiegschancen für den Einzelnen, Teilhabe, was uns sehr wichtig ist. Und diesmal auch erstmals das Thema Digitalisierung und Bildung.
Die Bildungssysteme der Länder wurden in 12 Kategorien bewertet. Darunter, wie viel Geld geben die Länder für Bildung aus und wofür? Und wie funktionsfähig ist die Förderinfrastruktur für Leistungsschwache? Daneben wurde der Fokus gelegt auf Schulqualität, Internationalisierung, Zeiteffizienz, auf die Förderung von MINT-Fächern und berufliche Bildung, aber auch darauf, was die Länder gegen Bildungsarmut und für Integration tun. Die Ergebnisse zeigen Stärken und Schwächen der Länder auf, so Plünnecke.
Bayern ist Spitze bei der beruflichen Bildung, hat aber trotz Fortschritten weiterhin Nachholbedarf beim Ausbau von Ganztagsplätzen. Hamburg ist Spitze beim Thema Internationalisierung und Input-Effizienz, hat aber trotz der großen Fortschritte weiterhin Handlungsbedarf bei Schulqualität und Bildungsarmut. Das zeigt, es gibt Verbesserungspotenziale und man kann von anderen Ländern durchaus lernen, wie die zu sehr guten Ergebnissen kommen.
Die gute Nachricht, Berlin hat nach 10 Jahren zum ersten Mal seinen Platz als Schlusslicht verlassen und ist auf Platz 13 aufgestiegen. Grund dafür sei die starke Forschungsorientierung der Berliner Hochschulen sowie die gut ausgebaute Ganztagsbetreuung in Kitas und Grundschulen. Aber auch in Berlin sei die Schulabbrecherquote viel zu hoch, mahnte Pellengar. Lob erhielt auch Hamburg, das in den letzten 5 Jahren in der Bildung eine große Dynamik entwickelt habe. Manche Bildungsforscher würden schon vom Hamburger Bildungswunder sprechen, so Pellengar.
Im Schnitt schreiben Hamburger Schüler rund 3-mal so viele Vergleichsarbeiten wie Schülerinnen und Schülern an anderen Bundesländern. Und die Ergebnisse dieser Vergleichsarbeiten sind die Grundlagen für eben vertiefende Analysen und vor allem Handlungsempfehlungen. So entsteht ein Ideenwettbewerb. Und die Ergebnisse, die Hamburg da erzielt, die können sich sehen lassen.
Darüber hinaus gibt es in dem 245 Seiten starken Bildungsbericht viele interessante Details zu entdecken. So hat Bayern etwa mit 4,9% die meisten Sitzenbleiber in Deutschland, was dem Land in der Kategorie Zeiteffizienz nur Platz 12 einbrachte. In Baden-Württemberg sind die Erstabsolventen an Hochschulen mit 25,2 Jahren bundesweit am jüngsten, in Berlin dagegen am ältesten. 27,5 Jahre ist ein Hochschulabgänger in der Hauptstadt alt im Schnitt. Die Studienautoren forderten angesichts der nachlassenden bildungspolitischen Dynamik einen neuen Bildungsaufbruch, vor allem in den Feldern Integration, Digitalisierung und Lehrerausbildung. Denn mit steigenden Flüchtlingszahlen habe auch die Zahl der Schulabbrecher wieder zugenommen. Und das dürfe man nicht zulassen, so Bildungsexperte Plünecke.
Das heißt, die Herausforderung steigt und wir müssen entsprechend mehr tun, um zu gleich guten Ergebnissen zu kommen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Jedes Kind muss lesen lernen. Klingt nach einer sinnvollen Forderung und klingt auch erstmal so, als wären damit andere Länder gemeint als Deutschland, nämlich Länder mit einer höheren Rate von Analphabeten. Tatsächlich aber geht's dabei um deutsche Kinder und Jugendliche, denn richtig lesen können längst nicht alle. Ein Fünftel der Zehnjährigen hat damit Probleme und funktionale Analphabeten gibt's auch unter den Erwachsenen jede Menge. Prominente Vertreter aus Bildung, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft möchten das ändern. Sie haben eine Petition gestartet und die trägt genau diesen Titel. Jedes Kind muss lesen lernen. Zu den ersten Unterzeichnern gehören Ulla Hahn und Ulrich Wickert und auch die Kinderbuchautorin Kirsten Beue. Sie hat Bücher geschrieben wie Der kleine Ritter Tränk und ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Hallo.
Was hat denn für Sie den Anstoß gegeben, diese Petition zu starten?
Die dramatische Zahl von Zehnjährigen, die in Deutschland nicht so lesen können, dass sie verstehen, was sie lesen, das sind 18,9%. Das heißt fast ein Fünftel. Und die werden es in den weiterführenden Schulen auch nicht mehr lernen. Das wissen wir aus der späteren 15-jährigen Studie PISA. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese 18,9% auch als Erwachsene nicht richtig lesen können. Und was bedeutet das für diese Menschen und was bedeutet das für diese Gesellschaft? Ich finde das sehr dramatisch, die Folgen. Es ist aber leider so ein leises Thema, das vollkommen untergeht in den Medien und offenbar auch in der Politik. Gesprochen wird da über andere Themen und deshalb wollten wir versuchen, die Bildungspolitiker stärker zu motivieren, sich mit diesem Thema zu befassen und daran was zu ändern.
Und deshalb haben Sie diese Petition gestartet. Welche Maßnahmen schlagen Sie denn vor? Was könnte man denn machen, damit Kinder besser lesen lernen?
Also die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen sind sehr bescheiden, weil wir uns beschränken auf die Grundschule, einfach aus dem Grund, das ist der einzige Ort, an dem wir alle Kinder haben. Es gibt ja keine Kita-Pflicht bei uns zum Beispiel. Das heißt, vorher können wir relativ wenig machen. Und wir schlagen deshalb so Maßnahmen vor, die sich auch aus dieser internationalen Studie ergeben, wie Förderanspruch für jedes Kind, das Förderung benötigt, Einstellung von so viel Grundschullehrern, dass das möglich wird, Schaffung von Studienplätzen für Grundschullehrer, die sind ja in den letzten Jahren abgebaut worden und jetzt fehlt eine gigantische Zahl von Grundschullehrern, Fortbildung der Lehrer, ach, und natürlich Schaffung auch von Bibliotheken für die Grundschulen. Schulbüchereien sind ja bei uns auch nicht so weit vertreten, wie das sein sollte. Und ein Wunsch wäre im Grunde, dass dann die Bildungspolitiker nicht nur sagen, oh ja, Mensch, da gucken wir, sondern vielleicht sogar sagen, das reicht ja bei weitem nicht. Wir müssen auch den gesamten vorschulischen Bereich mit einbeziehen. Aber das wollten wir zunächst nicht, weil eben der einzige Ort, an dem wir alle Kinder bisher haben, die Grundschule ist.
Sie haben es gerade schon angedeutet, wir haben gerade einen riesigen Lehrermangel. Bisher hat die Bildungspolitik, so wie sie ist, dazu geführt, dass die Lage suboptimal ist, dass eben so viele Zehnjährige nicht lesen können. Was gibt Ihnen denn Anlass zum Optimismus, dass das diesmal klappen könnte, dass Sie was bewegen können?
Also ich habe zumindest die Hoffnung, wie groß mein Optimismus ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich denke, man muss es zumindest versuchen, weil wir uns ja nicht hinstellen können und sagen können, Ja, gut, wir haben diese 18,9% funktionale Analphabeten unter den 10-Jährigen, aber die Bedingungen sind ja auch so schwierig. Wir haben so viele Kinder, die in die Schule kommen ohne die nötige sprachliche Kompetenz, ohne den nötigen Wortschatz und so weiter und so weiter. Wir können uns ja darauf nicht ausruhen, sondern wir müssten vielleicht zunächst mal gucken, was hat in einzelnen Bundesländern denn schon funktioniert? Da gibt es ja Beispiele. In Hamburg zum Beispiel müssen alle Kinder ein Vorschuljahr absolvieren, müssen alle Kinder eine Sprachförderung durchlaufen, bevor sie in die Schule kommen, wenn sie das benötigen. Und Hamburg liegt bei den Kindern, die mit 10 noch nicht sinnentnehmend lesen können, um 11% unter Berlin, das ja eine vergleichbare Population hat. Wenn wir all diese verschiedenen Beispiele zusammenfassen würden, wenn die Kultusministerkonferenz dieses Thema in Angriff nähme und wieder Standards setzen würde, wenn vielleicht, so wie es zu einem Digitalpakt gekommen ist, es auch zu einem Lesepakt käme, bei dem die Bundesregierung die Bundesländer unterstützen würde, die notwendigen Maßnahmen zu unternehmen, dann könnte vielleicht was passieren.
Ab heute sammeln Sie jetzt erstmal im Netz Unterschriften dafür. Wie soll es danach weitergehen mit der Petition?
Wir wollen die Petition dann an die zuständigen Länderministerien, an die Bundesministerin für Bildung und an die Kultusministerkonferenz übergeben und hoffen, dass es zu einem Gespräch kommt.
Kinderbuchautorin Kirsten Beue hat die Petition Jedes Kind muss lesen lernen gestartet auf www.change.org. Mit ihr haben wir über die Gründe gesprochen und über mögliche Maßnahmen. Vielen Dank für das Interview. Nicht nur Studierende können in Deutschland BAföG beantragen, sondern auch Schüler und Auszubildende. Wenn ein Anspruch besteht, dann wird gezahlt für eine berufliche oder eine weiterführende Schule. Aber was, wenn beides, Abitur und berufliche Qualifikation, parallel laufen? Manche Schulen bieten nämlich so etwas an. Über so einen Fall hat gerade das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden und die klagende ehemalige Schülerin hat am Ende Recht bekommen. Aber wir fangen erstmal ganz vorne an. Ronny Arnold hat die ganze Geschichte.
Die Geschichte dieses Falls beginnt vor ziemlich genau 4 Jahren. Im Juli 2014 beantragt die hier aus Datenschutzgründen nur Klägerin genannte, damals 15-jährige BAföG. Das Gymnasium, das die Klägerin besuchen möchte, liegt etwa 90 Kilometer vom Wohnort des Vaters entfernt. Deshalb zieht sie ins Internat vor Ort. Die Kosten sollen über BAföG gedeckt werden. Wichtig ist ihr, dass das auserwählte Gymnasium Klosterwald in Baden-Württemberg nicht nur ein Abitur anbietet, sondern zusätzlich eine handwerkliche Ausbildung in eigenen Werkstätten. Der Abschluss erfolgt nach dem 12. Schuljahr mit der allgemeinen Hochschulreife und ein halbes Jahr später zusätzlich mit einem Gesellenbrief. Und genau das ist auch eines der Kernprobleme, erklärt der Anwalt der Klägerin Rupert Merkle.
Die Klägerin stellt den Antrag in der 10. Klasse und dieser wurde vom Landratsamt abgelehnt mit der Begründung, dass es keine Ausbildungsstätte im Sinne von BAföG ist, insbesondere weil die Handwerksausbildung nicht im Curriculum der Schule ist, also der Schulordnung.
Eine Doppelqualifikation also, Abitur einerseits und Erlernen eines Berufes andererseits. Im Fall der Klägerin ist es der Beruf der Holzbildhauerin. Das Abitur erfolgt nach den Lehrplänen des Bundeslandes Baden-Württemberg, die staatliche Prüfung der Berufe durch die Handwerkskammern. Ausbilden lassen können sich ausschließlich Mädchen am Gymnasium im Klosterwald zu Schreinerinnen, Schneiderinnen oder Bildhauerinnen und das bereits seit 60 Jahren. Für Anwalt Merkle ein Erfolgsmodell.
Nach Wald gibt es 4 weitere Schulen, die das eingeführt haben, also die eine doppelte Ausbildung anstreben. Ich glaube, es gibt einfach unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung von verschiedenen Einrichtungen, wo BAföG gewährt wird, einen gewissen Grund, dass das positiv ausgeht. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, zuerst eine Lehre zu machen und dann aufzubauen, die sozialstaatlich finanziert werden kann.
Inzwischen hat die Klägerin ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Schüler-BAföG gibt es eigentlich als Zuschuss vom Staat, es muss also nicht zurückgezahlt werden. Die Klägerin hat ihre Finanzierung allerdings nur unter dem Vorbehalt der Rückzahlung erhalten. Wie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ausfällt, hat für sie demnach erhebliche finanzielle Folgen. Insgesamt geht es um mehr als 20.000 Euro. Zentrale Frage in den knapp 90 Minuten Verhandlung vor Gericht: Ist die berufliche Ausbildung nur eine nicht förderliche Zusatzausbildung oder ist sie ausreichend mit den Lehrinhalten des Abiturs verzahnt? Dann nämlich wäre die Ausbildung am Gymnasium im Klosterwald insgesamt eine besondere. Die Klägerin könnte diese Qualifikation so nicht einfach an irgendeinem anderen Gymnasium erlangen. Eine allgemeine Rechtsprechung dazu gibt es bis dato nicht, betont der Vorsitzende Richter, weshalb sich der Senat mehrere Stunden Zeit für die Beurteilung nimmt. Am Ende bekommt die Klägerin Recht. Pressesprecher Andreas Korbmacher erklärt das Urteil.
Das Bundesverwaltungsgericht hat der Klägerin Ausbildungsförderung nach dem BAföG zugestanden. Wesentlicher Gesichtspunkt war, dass die Ausbildungsstätte, die ihr alternativ sozusagen anempfohlen wurde, keine geeignete Ausbildungsstätte ist. In diesem Fall hat das Bundesverwaltungsgericht die Förderungsfähigkeit an im Wesentlichen zwei Voraussetzungen festgemacht. Erstens, die Zusatzausbildung muss der Schule zugerechnet werden, also verknüpft sein mit dem allgemeinbildenden Abschluss. Und dass die Zusatzausbildung objektiv geeignet ist, später zu einer Berufsausübung zu führen und die zu fördern.
Für Rupert Merkles Mandantin ein Sieg auf ganzer Linie.
Dass sie keine Rückzahlung zu leisten hat und noch rückständige BAföG-Leistungen für das Jahr bekommt. Und vielleicht das Schönste ist, dass das Konzept der Heimschule Klosterwald eine juristische Anerkennung bekommen hat und auch andere Bewerber aufnehmen kann, die es aus finanziellen Gründen eventuell nicht umsetzen können.
Laut Statistischem Bundesamt finanzieren sich etwa 260.000 Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung über BAföG. Gut möglich, dass durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Zukunft einige hinzukommen.
Popmusik und politischer Populismus, die beiden haben einiges gemeinsam. Was genau, das wird in einem Forschungsprojekt untersucht und ist gleich Thema bei meiner Kollegin Anja Buchmann in der Sendung Corso Kunst und Pop. Campus und Karriere gibt's morgen wieder. Ich bin Michael Bödecker, danke fürs Zuhören.